Ja, ich stelle mich jetzt nicht großartig vor, weil, naja, das geht irgendwie um mein Leben, was ich jetzt erzähle. Aber ihr werdet ziemlich schnell merken, eigentlich dreht sich's gar nicht um mich. Auch wenn vieles, was ich gemacht habe, sich vielleicht interessant anhört und du manchmal denkst, das hört sich an wie aus einem Kinofilm oder abends 20:15 Uhr, dann geht's doch nicht um mich. Das, was ich euch erzähle, ist eigentlich die Geschichte von jemand anders mit mir. Ich möchte jedem von euch eine Frage stellen. Hast du schon mal vor lauter Freude geweint? Hat dich schon mal Freude und Glück wie ein Tsunami überrollt, dass du fast die Fassung verloren hast? Mir ist das passiert. Im Zug, volles Abteil, 15 Minuten geheult. Richtig. Eine Heulattacke aus purer Freude. Das war der Moment, wo Gott mich befreit hat. Wo Gott in mein Leben kam, um nie wieder zu gehen. Bis heute. Und er wird auch niemals gehen. Früher war es so, wenn ich was erzählt habe, ne, da habe ich auch schon mal vorne gestanden und große Reden geschwungen. Da habe ich zum Beispiel Che Guevara zitiert oder Lenin oder Marx oder später irgendwelche Rapper, irgendwelche Kriminellen, die für uns große Vorbilder waren. Heute wird es anders sein. Heute wird es so sein, dass ich immer wieder Gottes Wort zitieren werde, weil es sich so mit meinem Leben verbunden hat, dass ich das gar nicht mehr trennen kann. Ich werde euch mein Leben heute erzählen anhand von einem Vers, werde ich euch erzählen, wie, ja, nicht meine Lebensgeschichte, sondern wie ich gerade schon angedeutet habe, Gottes Geschichte mit mir. Der Vers ist, er führte sie, ich würde sagen mich, heraus aus Finsternis und Todesschatten. Er zerriss ihre, meine Fesseln. Und ich versuche das so ein bisschen aufzuteilen. Ihr werdet es wahrscheinlich merken an der Stimmung. Es fing natürlich an mit Finsternis und Todesschatten. Und ich will euch das ein bisschen erläutern, was das bedeutet. Ihr habt die einen, ja, die Einladung wahrscheinlich gelesen bekommen. Aber ich möchte euch gerne ein bisschen, ja, damit hineinnehmen, was es für mich bedeutet, wenn ich sage, dass ich von Gott gerettet wurde aus Finsternis und Todesschatten. Bin in einer gut situierten Familie aufgewachsen, habe eigentlich nie irgendwie großartige Probleme gehabt als Kind, habe alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Liebe Eltern. Und doch hat es mich von Anfang an, sobald ich älter wurde, so ab 12 ungefähr, hat es mich auf die Straße gezogen. Wir waren in einem kleinen Ort gewohnt, aber der war groß genug, um Leute zu finden, die auch irgendwie keine Lust auf normal hatten, auf ein normales Leben. Und so bin ich von unserer schönen Wohnsiedlung, wo wir ein eigenes Haus hatten, raus dahin, wo die Leute auf der Straße abgehangen haben und gemacht haben, wozu sie Lust hatten. Jetzt könnte man denken, oh, der arme Junge, der ist in schlechte Gesellschaft geraten. Ja, könnte man denken. Und gesellschaftlich gesehen waren alle natürlich von einer niedrigeren Schicht als ich. Ich kam von einer Unternehmerfamilie und die Leute, die ich kennenlernte, waren alle irgendwie, naja, arme Leute. Aber eigentlich war es eher so, dass ich voll die Energie hatte zum Bösen. Die Bibel nennt das erfinderisch zum Bösen. Und so war es irgendwie so, dass ich ziemlich schnell viele Leute um mich geschart hatte und alle möglichen schlechten Ideen hatte. Wir fingen an, Drogen zu nehmen, Alkohol. Ich habe mit 12 Jahren das erste Mal Dosenstechen gemacht. Das heißt, du nimmst eine Dose Bier, machst unten ein Loch rein und dann machst du sie auf und in 10, naja, 5, wenn du gut bist, 2, 3 Sekunden ist der gesamte Inhalt der Dose in deinem Kopf. und dann in deinem Magen und du bist nach zwei Stück ziemlich besoffen. Und so steigerte sich das in meinem, bis ich 25 war, dahin, dass ich fast alles an Drogen genommen hatte, fast alles ausprobiert hatte, was Rausch bringt. Und es hat nicht gereicht. Das war nur ein Strang, den ich irgendwie brauchte, um mir einen Kick zu holen. In derselben Zeit, ganz früh, schon mit 13, 14, hatten wir Probleme bei uns im Dorf mit Nazis. Also wir waren die Linken. Ich hatte so manchmal so einen Irokesenschnitt oder dann hatte ich Dreadlocks, dann hatte ich eine Glatze. Dann, ne? Also es war, ich hatte alles zu bieten, was die Haarpracht so hergab. Und ziemlich schnell hatten wir halt Ärger mit diesen Nazis und wir haben, ja, wir haben nicht klein beigegeben, sondern haben uns organisiert, haben ja Hinterhalte organisiert, wo die Leute zusammengeschlagen wurden. Und einmal haben wir sogar versucht, ein Auto von jemandem in die Luft zu sprengen. Und das hat sich alles ziemlich schnell entwickelt. Ich lernte halt in dieser Szene von diesen Linksradikalen ziemlich schnell Leute kennen, über ganz Deutschland verteilt. Und schließlich kam es dazu, dass ich mit 18 zu Hause abgehauen bin und nach Berlin gezogen bin. Und dort ging es dann erst richtig los. Da war die Tür auf für alles. Also auf der einen Seite bei den Drogen, Kokain, LSD, Sachen, die dich wirklich in eine andere Welt beamen. Also das ist wirklich radikal. Ich wünsche niemanden von euch, dass ihr es ausprobiert, auch wenn sich's irgendwie vielleicht reizvoll anhört. Es hat überhaupt keinen Reiz. Es macht dich einfach nur kaputt. Was ich heute noch zu spüren habe. Also wenn du vor 10 Jahren was gemacht hast, wie ich, oder vor 15, heute zahle ich immer noch die Rechnung. Es ist nichts Tolles. Es ist nichts Schönes. Auch wenn du da mal vielleicht zwischendurch mal die Sonne aufgehen siehst oder alles. Nein. Es war nicht schön. Dort lernte ich Leute kennen, die, also das war, ist ganz verrückt, wenn du dich ein bisschen auskennst, was wir gemacht haben, das war irgendwie crazy. Ne? Also die Linken sagen ja, es gibt keinen Gott und das ganze Geistwesen und so, das ist alles nix. Aber wir waren links, wir haben Okkultismus betrieben, Drogen genommen, also wir waren eigentlich total, ich sag's mal mit meinen Worten von der Straße, wir waren eigentlich total durchgeknallt. Wir haben alles gemacht. Ne? Wir waren verrückt. Auf der Straße hatten alle Angst vor uns. Sogar in Berlin. Und wir haben es immer weiter getrieben. Es war, ist so weit gekommen, dass für uns eigentlich, für mich persönlich, war eigentlich ein Leben nichts wert. Ich wäre bereit gewesen zu töten. Das wäre kein Problem gewesen für mich. Und da sehe ich schon die Hand Gottes in meinem Leben. Selbst in Finsternis und Todesschatten hat Gott zum Beispiel nie zugelassen. Ich habe für alle möglichen Leute Waffen besorgt. Ich habe Sprengstoff, beziehungsweise Zünder für Sprengstoff geschmuggelt für irische Terroristen, die meine Freunde waren. Aber wenn ich eine Waffe haben wollte, hat es nie geklappt. Ich bin so dankbar dafür, dass das nicht geklappt hat. Wahrscheinlich würde ich nicht vor euch stehen. Ich hatte selber, wenn wir geredet haben, hatten wir eine Lebenserwartung, okay, mit 30 wird es wahrscheinlich vorbei sein. Ein Freund von mir, der ist fast gestorben in den Bergen von Kurdistan, weil er mit der PKK gekämpft hat und er hat einen mehrfachen Bauchschuss gehabt. Und für mich wäre es logisch gewesen, wenn mir auch sowas passiert. Und so haben wir wirklich extrem gelebt. Ich habe sehr extrem gelebt. Quasi, wenn du dauernd auf der Autobahn mit Vollgas fährst, mit deinem Ferrari. Und irgendwann, ja, es war halt so, dass wir auch Demonstrationen organisiert haben, alles Mögliche versucht haben, um die bestehende Ordnung irgendwie zu kippen, um den Leuten klarzumachen, dass sie eigentlich nur versklavt sind und all das. Ich meine, es hat irgendwie ein bisschen was Wahres. Wir sind alle versklavt durch die Sünde. Aber das, was wir machen wollten, wäre eigentlich nur die nächste Diktatur gewesen. Und irgendwann haben wir halt gemerkt, okay, das will eigentlich keiner hören. Es interessiert eigentlich irgendwie niemand, was wir machen, je mehr, also egal wie viel wir uns bemühen. Und das hat mich dann total frustriert. Dann bin ich erstmal nach Irland gezogen, weil da Leute waren, ja, wo ich wusste, okay, die kämpfen sogar, da geht richtig was ab. Und irgendwie hat Gott Humor. Eigentlich gab es so eine Aufnahmeprüfung, da hätte ich nachts mit dem Auto ja, rumfahren müssen und wir wären hinten hinterrücks in ein Polizeiauto gefahren und dann hätten wir sie erschossen. Aber die haben mich gar nicht abgeholt. Die sind gar nicht gekommen, weil sie gemerkt haben, dass ich total verpeilt war. Und jetzt ist es wirklich witzig, weil ich Liebeskummer hatte. In Berlin hat mich eine Frau verlassen und ich kam da nicht klar. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ja komm, geh zurück nach Berlin. Und als ich zurück nach Berlin kam, war ich von dieser ganzen Politik, die wir gemacht haben, diesem ganzen Linksradikalen und all dem, was, eigentlich allem, was wir gemacht haben, so frustriert, dass ich dann richtig in die Kriminalität, nur noch kriminell abgerutscht bin. Wir haben Drogendealer überfallen, haben morgens, weißt du, du dealst mit Drogen und morgens früh um 7 klingelt's bei dir an der Tür und dann Post! Und du machst auf und dann kriegst du die Tür ins Gesicht, weil einer in die Tür eintritt und dann stehen ein paar Maskierte bei dir in der Wohnung und einer davon war ich. Aber wenn du so lebst, dann stehst du irgendwann mit dem Rücken an der Wand. Weil das kann nicht gut gehen. Das geht einfach nicht. Das ist Mathematik. Das kannst du dir ausrechnen. So hätte ich es mir auch ausrechnen gekönnt. Wäre ich schlau gewesen, aber ich war dumm. Und so saß ich irgendwann in einer Wohnung, dachte, wir feiern schön, hab Koks und alles mögliche an Drogen mitgehabt. Und auf einmal habe ich meine eigene Pistole am Kopf. Und meine Freunde sagen, wie wäre es, wenn wir heute mal dich ausnehmen? Ja, und da sehen wir, er führte sie heraus. Ja, ich war in Finsternis und Todesschatten, aber Gott hatte einen anderen Plan. Er führte mich heraus. Das habe ich damals natürlich nicht gesehen, aber er hat es getan. Und aus dieser Enge, ja, es wird ziemlich eng für dein Leben, wenn du eine Pistole am Kopf hast, glaub mir. Es wird ziemlich eng. Und ich kam da raus. Das war ein Wunder. Die wollten mich eigentlich verkaufen an ein paar Leute, die ziemlich sauer auf mich waren und mich umlegen wollten. Und dann haben sie irgendwann gesagt, guck mal, die warten jetzt draußen, aber wir sind fair. Ich hatte so ein Messer, das kannst du in die Faust nehmen und dann guckt die Spitze nur so raus. Und sagte, hier hast du dein Messer wieder. Geh, du bist frei, kannst rausgehen. Es war in so einem Block, der Block hatte nur einen Ausgang. Also ich musste da raus, wo die waren. Dann bin ich voller Adrenalin die Treppe runtergerannt und guck, guck, guck. Und auf einmal sehe ich bei einer Hauswand, das ist so ein Meereck gewesen, sehe ich einen schmalen Streifen mit Licht. Und renn dahin und da ist ein Gebüsch und ich stürme durch das Gebüsch und war auf einmal auf der Stadtautobahn von Berlin, vierspurig, rüber und weg war ich. Den nächsten Tag bin ich zurück zu meiner Mutter gezogen. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Entzug. Ziemlich fertig. Wusste nicht, dass man eine Matratze durchschwitzen kann. Also bis aufs Lattenrost. Das geht. Ist möglich. Ja, das ging 1,5 Jahre so mit heftigen Verfolgungswahn und allem Möglichen. Ja, und dann habe ich gelernt, ne? Dann wurde ich schlau und habe ein vernünftiges Leben angefangen. Stimmt's? Das ist doch eigentlich so der Lebenslauf dann. Nee. Dann war ich wieder oben auf und habe gedacht, ey, cool. Wenn ich das in Berlin machen konnte, dann hier auf dem Dorf, ey, die mache ich doch alle fertig. Und habe wieder angefangen. Wir sind ziemlich bekannt geworden da in der Gegend mit so einer Hip-Hop-Gruppe, die wir hatten. Haben schon Autogramme gegeben und alles Mögliche und es war voll super. Aber er führte sie heraus. Er führte mich heraus. Das war sein Weg mit mir. Und irgendwann hatte ich satt. Ich saß nur rum, hab abgehangen bei mir zu Hause, gekifft, alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas machen. Dann habe ich ein Praktikum angefangen im Rahmen von einer Ausbildung. Und dort wurde mir von Jesus erzählt. Und das war ja so schön. Ich weiß nicht, wie dir das erste Mal jemand von Jesus erzählt hat, aber für mich war das war wirklich lustig, weil ich habe gedacht, die sind irre, die sind total irre. Ne? Ich meine, Jesus, klar, ich bin katholisch aufgewachsen, habe aber was von Jesus gehört. Ne? Ich meine, ist klar. In Europa hörst du ziemlich wahrscheinlich irgendwann im Laufe deiner Kindheit was von Jesus. Aber das war für mich natürlich total lächerlich. Für mich war Religion ist Opium fürs Volk und solche Sachen. Das war eigentlich mein Ding. Ja, und dann wurde mir halt immer wieder erzählt, immer wieder, immer wieder. Und ich fand halt die Leute nett und habe gedacht, okay, lass sie reden, sonst versteht man sich ganz gut. Und dann sitze ich eines Abends bei mir zu Hause, bin total zugedröhnt und auf einmal bete ich. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Nämlich das war das alles, was von diesem christlichen Redeschwall, der über mich niederging, bei mir geblieben ist, dass mir gesagt wurde, wenn du ihn bittest, dann wird er sich dir zeigen. Okay, also kommt dieses Gebet aus meinem Mund und ich denke, was hast du denn jetzt gemacht? Und hab gelacht, so, wirklich witzig. Aber denk dran. Er führt Menschen heraus aus Finsternis und Todesschatten. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat dieses Gebet erhört. Und dann ging's los. 2, 3 Wochen lang ungefähr jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Es war nicht Ostern, es war nicht Weihnachten. Jeden Tag kam irgendwie auf irgendeine Art und Weise der Name Jesus auf mich zu, dass es fast schon aufdringlich war. Nur ein paar Beispiele. Wie wird's dir gehen? Wenn du gehst durch die Fußgängerzone, irgendein größerer Ort hier in der Nähe, gehst durch die Fußgängerzone und dann kommt jemand und, ich meine, ihr habt jetzt ein bisschen meinen Hintergrund und gehört, stell dir mal vor, der kommt und legt seinen Arm um mich. Oh, ja, er legt seinen Arm um mich und sagt mir, du brauchst Jesus. Und geht weg. Nie gesehen. Habe ich nie gesehen, den Typen. Ich habe noch bis jetzt noch nicht wieder gesehen. Oder du gehst irgendwo her. Und dann singt da ein Chor. Ich meine, Straßenmusik hat mich nie viel interessiert. Nur Musik von der Straße hatte mich interessiert, aber. Und dann singt da ein Chor und singt von Jesus. Und ich bin richtig gepackt und denke, ah, weißt du, wie so einen lästigen, weg damit, was soll das? Oder außer du bist jetzt vielleicht bei der Stadt angestellt und für den Müll zuständig. Also ich war es nicht. Also ich gehe jetzt nicht rum und sammle Müll. Aber ich gehe und sehe dann Zettel auf dem Boden und heb den Zettel auf und denk dabei schon, warum hebst du diesen Zettel auf? Mach ihn auf, irgendein Bibelvers, Jesus, so und so. Und steig in mein Auto rein, mach's Radio an, Jesus, dillele. Ich denke, boah, das gibt's doch nicht, was soll das? Und irgendwann war ich so genervt, nachts, 3 Uhr nachts, bin zu Hause, mach den Fernseher an, Film von Jesus. Immer mehr, immer, wirklich, es war bestimmt 2, 3 Wochen. Und irgendwann habe ich gedacht, und ich habe es auch gesagt, ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe es nicht ernst gemeint. Ich habe es nicht ernst gemeint. Aber es ging weiter und weiter und weiter. Ich kann mich gar nicht mehr an alle Sachen erinnern. Ich war damals nicht so schlau, es aufzuschreiben. Aber es war wirklich viel, wirklich viele Dinge, wo ich gemerkt habe, dass jemand, der unsichtbar ist, den ich nicht fassen kann, sich in mein Leben drängt. Jetzt nicht, ja, für mich war es damals unangenehm, weil wenn Jesus sich in dein Leben drängt, dann musst du natürlich irgendwie realisieren, wir passen eigentlich nicht zusammen, er und ich. Und dann war es so, was letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Ich bin nachts immer mit dem Zug nach Hause gefahren und wenn ich den letzten Zug genommen hatte, dann musste ich ja eigentlich bis zum nächsten Ort noch trampen, weil die Endstation war halt ein Ort vor meinem Wohnort. War mir egal. Damals oft getrampt und alle möglichen Sachen gemacht. Konnte ich auch das machen. Und ich stehe am Bahnhof, gehe in den Zug rein und dann sitzt da ein Typ, sieht aus wie ich, ne? Damals, ich hatte immer so Kopftuch und fette Kopfhörer und so. Wie diese Jungs halt, ne? Und ich sehe den und in meinem Kopf ist so, den lernst du heute kennen. Also das hatte ich dann ab dann immer wieder, dass irgendwelche Sachen auf einmal in meinem Kopf, wie wenn einer in dich reinredet. Naja, also denkst du, bist verrückt oder so. Und dann denke ich, den lerne ich nicht kennen. Okay, Endstation. Er bleibt sitzen. Und ich gehe zu ihm hin, also hau ihn so, pff, hey, du musst hier raus. Ne? Und dann sagt er, oh nein, ich muss doch nach Münster. Und er sagt, und ich sag zu ihm, ja, du, falscher Zug. Da waren nämlich 2 Züge auf einem Gleis. Und er hat seine Kopfhörer aufgehabt und hat es nicht gehört. Ist in den ersten eingestiegen, hat den zweiten nehmen müssen. Pech gehabt, Glück für mich. Ich wollte ihn aber gar nicht mitnehmen. Ich hatte überhaupt keine Lust auf ihn. Und auf einmal irgendwie tat er mir leid. Genau, ah, oh nein, ich bin Diabetiker und was mache ich jetzt? Und ich so, mein Nachbar ist auch Diabetiker, höre ich mich sagen. Vielleicht kann der dir helfen. Und dann das einzige Auto, das uns mitgenommen hat, war ein Bekannter. Hat uns bis vor die Haustür gefahren, bei mir. Und dann sitzen wir bei mir drin und er fängt an zu erzählen, seine Lebensgeschichte. Und ich denke, oh. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste ich, gleich wird er sagen, dass Jesus Christus sein Leben verändert hat. Und es hat mich angekotzt. Ich hatte voll keinen Bock drauf. Wirklich, ich hatte keine Lust, das zu hören. Ich wollte es nicht. Und dann wirklich, weißt du, 5 Minuten später, nachdem ich gedacht habe, gleich erzählt er es, sagt er, oh, weißt du was? Mein Leben ist total verändert worden. Und ich wollte schon sagen, ja, ich weiß. Und als er Jesus Christus sagt, da war es wie, stell dir vor, du bist in einem dunklen Raum, weißt du, für die Kids, für die, weißt du, ich hatte nie Lust aufzustehen und du liegst im Bett und deine Mutter kommt rein und macht die Jalousien hoch, die Vorhänge an die Seite, Licht strömt rein, Licht an, pff, Flash. So war es bei mir. Mit Gott. Gott erkennen. Erkennen, ja, Gott ist da. Er ist wahr. Und es war, die Bibel nennt das, wie wenn Schuppen von deinen Augen fallen. Weißt du, vorher warst du blind, puff, auf einmal kannst du sehen. Uff, das war krass. Am nächsten Morgen, er hat bei mir gepennt, ich sitze alleine bei mir im Wohnzimmer und sitze auf dem Sessel und denk, Gott und ich. Wie kommen wir zusammen? Wir passen gar nicht zusammen. Wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Eigentlich habe ich für den anderen gearbeitet. Ziemlich aktiv. Sieht man sogar noch. Ziemlich aktiv habe ich für ihn gearbeitet. Und während ich das so denke, packt's mich, also physisch, wirklich, in einem Raum, wo niemand war außer ich. Und ich werde auf die Knie gedrückt und stehe auf einmal auf den Knien und fange an, meine Sünden zu erzählen. Und erzähl und erzähl und erzähl und erzähl und sag zum Schluss, und wenn ich was vergessen habe, was bestimmt möglich ist, vergib mir das auch. Vergib's mir auch, bitte. Crazy. Schwer zu glauben und doch wahr. Und doch habe ich es erlebt. Und doch habe ich es erlebt, wie Gott jemand, der sein Feind war, in die Knie gezwungen hat. Feinde Gottes werden von ihm selbst in die Knie gezwungen. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Und das durfte ich erleben, weil mein Leben mit all den Drogen, mit all dieser Ideologie, die ich in meinem Kopf hatte, ich war eigentlich gefesselt, wie es auf dieser Einladung war, mit diesen Ketten. Und dann kam Gott in mein Leben und zerriss meine Fesseln. Ist verrückt, wie das passiert ist. Ich sitze eine Stunde später, nachdem ich auf diese Kniefallaktion hatte, sitze ich im Zug und fahre nach zu meiner Stadt, wo ich damals die Leute kennengelernt habe, die Christen, und will denen erzählen, was mir passiert ist. Und das habe ich am Anfang gesagt, im Zug, eine Heulattacke. Der Zug fährt los und Tränen laufen mir runter, richtig, richtig voll geheult aus Freude. Und ich konnte keinen Gedanken fassen, außer einen einzigen. Wie gnädig ist Gott, dass er dir Sünder vergibt? Wie gnädig. Ich habe gestaunt. Und ich wusste, jetzt ist jemand anders in mein Leben getreten. Vieles habe ich nicht verstanden. Bei vielen habe ich gedacht, okay, was soll das alles? Die Christen sind irgendwie komisch. Zum Beispiel habe ich gedacht, na gut, ist es Jesus in meinem Leben? Ja, ist ja lässig, ist cool irgendwie, ne? Ist mir einiges passiert und jetzt lebe ich einfach so weiter, ne? Ich habe gekifft und habe es mir gut gehen lassen. Aber Gott lässt dich nicht irgendwie halbfertig irgendwo liegen. Hat er mich auch nicht. Und ich bin immer noch nicht fertig. Aber er geht seinen Weg mit mir. Zum Beispiel hat er mit mir aufgehört zu kiffen. Es gibt viele ein bisschen verrückte Geschichten, die ich zu erzählen habe. Aber ich erzähle sie euch, weil es ist Gottes Geschichte mit mir. Ich kann sie nicht menschlich machen. Es ist Gottes Geschichte mit mir. Ich kriege einen Anruf. Ah, hier, Stress, das und das. Und ich bin voll stoned. Ich meine, vielen von euch wird das nichts sagen, aber ich habe so 4, 5 richtig dicke Wasserpfeifen geraucht mit mehreren Gramm Haschisch und Gras. Und ich war so. Ja, alles klar, ich bete. Und fall auf die Knie und will für die Person beten. Und auf einmal kommt eine Stimme und sagt, ab heute wird nicht mehr gekifft. Und in dem Raum war gerade noch ein Mädel, eine Bekannte von mir, die drehte gerade so eine richtig dicke Tüte, so ein Joint, ne? So. Und ich guck hoch und sehe sie und dann sagt eine andere Stimme, komm, den kannst du noch. Und auf einmal habe ich gemerkt, boah, hier ist voll der Kampf. Das ist irgendwie voll krass, was gerade hier los ist. Ich verstehe es zwar nicht, aber hier ist irgendwie voll der Kampf. Und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, nein, ich glaube der ersten Stimme. Das muss Gottes Wille sein. Und dann habe ich die Augen zugemacht und habe ich vor meinen Augen gesehen, wie die Person, die mich angerufen hat, bei mir zu Hause war und wir standen zusammen in meinem Badezimmer und ich gebe ihr mein ganzes Dope, mein ganzes Gras, mein ganzes Zeug und wir schmeißen es zusammen ins Klo und die drückt auf den Abzug und es ins Klo. Und dann sage ich Amen, stehe auf von meinen Knien und fühle mich, als hätte ich nie in meinem Leben Drogen genommen. Absolut nüchtern. Das ist medizinisch unmöglich. Das geht nicht. Dann habe ich meine Wasserpfeife genommen, habe sie ausgeschüttet, habe sie in ein Handtuch eingewickelt und gegen die Wand geschmissen. Also draußen. Und dann in die Mülltonne ausgeleert. Ein bisschen Ordnung hatte ich da schon, aber es fehlt noch ziemlich viel. Das kann meine Frau bestätigen. Ja. So hat Gott mich frei gemacht. Von Drogen. Von einem Gebet. Zum nächsten Moment. Absolut frei. Für mich war der Geruch von Haschisch wie Parfüm. Wirklich. Ich habe das genossen, wenn ich es gerochen habe. Ich wusste, was für eine Sorte es war. Aber das war ab da nicht mehr so. Den nächsten Tag haben Leute bei mir in der Wohnung gekifft und haben mich gesagt, Leute, ihr müsst rausgehen. Ich kann den Gestank nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es nicht riechen. Was ist passiert in meinem Leben? Am Anfang von Johannes-Evangelium steht was Interessantes. Will es euch vorlesen. So viele ihn aber aufnahmen, das ist Jesus, ihn, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist mir passiert. Ich meine, es ist irgendwie eine komische Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin an Jesus, aber stehe jetzt vor euch und kann euch sagen, ich bin so überzeugt, sowas von überzeugt. Er lebt, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Er ist Gott. Er ist der Retter der Welt. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du ein Kind Gottes. Er steht, er gab denen, die an ihn glauben, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist gewaltig. Was ist das für ein Recht? Ich habe gestaunt. Und dann ist sehr viel in meinem Leben passiert, sehr viel in Ordnung gekommen, keine Drogen mehr, keine Gewalt mehr. Ich habe seitdem eigentlich gegen niemand wirklich meine Hand erhoben, kann ich sagen. Innerer Frieden, ja, das war ein krasser Tausch. Unruhe. Ich habe die ganze Welt bereist. Ich war überall. Ich habe alle möglichen Drogen genommen. Aber Ruhe, ich weiß nicht, ich kann euch eigentlich keinen Moment aufzählen, wo ich wirklich Ruhe hatte. Selbst in paradiesischen Zuständen, weißt du, Spanien, eine Schlucht, die du nur mit einem Boot oder 3 Stunden über einen Berg erreichen kannst. Und ich komme dahin und da sind ein paar langhaarige Leute, die Gitarre gespielt haben und ich hätte ihn fast, das hat mich schon so genervt, ich konnte keine Ruhe kriegen. Also selbst wenn du denkst, boah, Paradies, ne? Wenn du das siehst, das ist so schön da, ne? Aber selbst da, oh, und auf einmal so eine Ruhe im Herzen und ich kann das nur auf eine Person zurückführen. Es ist nicht so, dass ich euch sage, hier schaut, lest die Bibel und verhalt dich danach, was da steht. Nein, darum geht's mir nicht. Die Bibel ist gut, weil sie dir eine Person vorstellt. Jesus lebt. Er ist eine Person, mit der du eine Beziehung haben kannst. Ich habe hier einen Ehering, das heißt, dass ich mit Tanja verheiratet bin, sie niemals verlassen will und wir zusammengehören. Aber mit Jesus bin ich noch viel mehr verbunden. Viel mehr als mit ihr. Das einzige Handicap ist, dass ich ihn nicht sehen kann. Das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit mit der Treue und so. Manchmal wird man Jesus untreu, weil es irgendwie so schwer greifbar ist. Auch wenn du an ihn glaubst. Auch wenn dir sowas passiert ist, was mir passiert ist. Aber das Schöne ist, dass er so treu ist. Das ist unglaublich. Jetzt denkst du, ja, das ist ja eigentlich unfassbar. Ne? Jetzt sagt er, aus Gnade hat mich Gott gerettet. Was für eine Gnade, ich Sünder. Ne? Aber was hat der alles gemacht? Ja, das hat mir Gott auch gezeigt. Hat er mir auch gezeigt, dass das irgendwie vielleicht nicht glaubhaft ist oder auch nicht wirklich aufrecht ist, wenn du so eine Geschichte erzählst und dann das einfach so stehen lässt oder einfach so weiterlebst. Ja, das habe ich gemerkt. Und ich habe durch Gottes Gnade, muss ich wieder sagen, verstehen dürfen, dass es vieles gibt, was man wieder gut machen muss, aber leider halt auch einiges gibt, was man nicht wieder gut machen kann. Aber ich habe mich dann, nachdem ich gläubig geworden bin, eine ganze Zeit lang darauf konzentriert, was kann ich wieder gut machen. Ich durfte, Christen, Freunde von mir haben in Berlin ein Treffen organisiert mit der Drogenkripo und dem Staatsschutz. Und wir haben uns getroffen und wir haben zusammen eine Pizza gegessen. Und ich durfte ihnen mein ganzes Leben erzählen. Alles auspacken, alles loswerden und sagen, okay, wenn ich mich verantworten muss, werde ich mich verantworten. Dann bin ich in meiner Heimatgegend durch mehrere Städte gereist und habe überall, wir hatten damals so einen Sport, nennt sich Diebstahl. Wir haben Sporttaschen voll Sachen rausgeholt aus irgendwelchen Läden und dann bin ich da hingegangen mit einem netten Buch und gesagt, ich wollte mich vor ihnen jetzt outen. Ich habe bei ihnen dann und dann das und das geklaut und so weiter. Und so bin ich in ganz vielen Läden gewesen und es haben sich wunderbare Sachen ergeben. Wirklich wunderbare Sachen. Wo ich einfach gemerkt habe, Gott ist treu. In einen Laden komme ich rein und dann stellt sich raus, die Chefin sagt, ja, wir haben das damals schon gemerkt, aber wir waren ja selbst schuld. Und ich sage, nein, Moment, ich bin schuld, weil ich habe bei ihnen gestohlen. Und sie sagt, ja, nein, und hin und her. Und dann schenke ich ihr ein Buch und wir reden und dann stellt sich raus, dass sie sich seit Jahren mit meiner Oma zum Kaffee trinken trifft, einmal in der Woche oder einmal im Monat. Das gibt's doch nicht. Das ist irgendwie verrückt. Oder ist wieder auch schwer zu glauben, trotzdem wahr. Dann habe ich gedacht, okay Gott, jetzt habe ich genug für dich wieder gut gemacht. Es war ein Tag, da habe ich schon einiges gestanden gehabt und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Und dann habe ich gedacht, man könnte, weißt du kannst, ich meine, das ist schon verrückt, aber dass man Gott so ein bisschen auf den Arm nehmen kann, ne? So, okay, weil irgendwie, ich trete aus einem Laden raus und dann kommt mir der Gedanke, jetzt musst du nach Soest fahren. Aber in Soest haben wir Anschläge gemacht, also richtig, da haben wir richtig böse Sachen gemacht, ne? Also jetzt nicht nur klauen oder so, sondern richtig böse. Und dann habe ich gedacht, Gott möchte bestimmt nicht, dass ich mit dem Zug schwarz fahre. Also gebe ich jetzt so viel Geld aus, damit ich mir keine Zugfahrkarte kaufen kann. Dann bin ich nach McDonald's gegangen, habe mich richtig vollgestopft und habe gedacht, jetzt reicht Geld auf keinen Fall. Und dann gehe ich, McDonald's war voll am Bahnhof und dann gehe ich aus der Tür raus, will weggehen und dann kommt es mir innerlich, geh zum Automaten. Und ich denke, ist eh egal. Geh zum Automaten, guck oben drauf, drück auf den Schalter, Soest, guck, ja, hab ich nicht mehr, garantiert nicht. Will weggehen, guck nochmal genau hin. Guck ich, unten drunter steht ganz klein, noch ein Schalter und dann ganz kleine Schrift, Soest ohne Busfahrkarte. Ich denke, dann drück drauf. Drück drauf und denke, ja, hol mein Portemonnaie raus und zähl durch bis auf den Cent. Bis auf den Cent. Werf rein. Reingeworfen, Ticket gekriegt und damals musst du noch also am Steig abstempeln. Dann gehe ich den Steig, es war so ein bedeckter Tag, ziemlich bewölkt. Gehe auf den Steig, stempel ab, bin auf dem Gleis. Auf einmal bricht die Wolkendecke auf und nur auf dem Gleis, wo ich war. Sonne. Der Zug fährt ein. Ich war wie im Film. Voll, Der Zug fährt ein. Ich steige in den Zug und setze mich in so ein Viererabteil. Guck vor mich. Liegt ein Zettel. So ein schwarzer Schatten drauf. Kennen Sie ihn? Schlag auf, Jesus Christus. Kannst nicht glauben? Ist aber wahr. Er zerreißt die Fesseln. Er führt heraus aus der Finsternis. Egal wie deine Finsternis aussieht. So durfte ich einiges wieder gut machen und auch in Soest war es wirklich schön gewesen, ehrlich zu sein, zu bekennen. Es war wirklich schön. Ich hab dann gedacht, okay, so wie ich gelebt habe, auch was Sexualität betrifft, wird Gott sich bestimmt an mir rächen. Und ich werde nie eine Frau haben oder es wird alles ganz schlimm werden. Ne? Und dann habe ich eine wundervolle Frau bekommen, zwei Kinder. Das dritte kommt, so Gott will, im September. Keine Ausbildung gehabt, durfte Fachabitur machen und zwei Berufe erlernen. Natürlich habe ich da was dran gemacht. Aber wer hat mich auf den Weg gebracht? Wer hat mir geholfen? Weißt du, wie ich meine Fachabiturprüfung gemacht habe? Ich hab so einen Packen Zettel dahingelegt und ich konnte mir nichts merken, weil mein Schädel von Drogen so kaputt war. Ich konnte mir nichts merken. Und dann habe ich immer eine Seite gelesen und habe gebetet. Eine Seite gelesen, habe gebetet. Und dann habe ich, nachdem ich nach ein paar Stunden den Haufen durch hatte, habe ich dann gesagt, Herr, ich weiß schon nicht mehr, was vor drei Seiten war. Und ich durfte mit 2,4 bestehen. Du kannst sagen, es ist Zufall. Ich sage, irgendwie dieser Zufall zieht sich durch mein Leben. Zufall gibt's nicht. Aber Gott gibt's schon. Und dann habe ich das Privileg, für Gott unterwegs sein zu dürfen, jetzt hier stehen zu dürfen und diese Geschichte, meine Geschichte ist eigentlich völlig egal. Wer ich bin, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist total egal für dich. Aber Gott ist für dich nicht egal. Jesus ist nicht egal. Es ist ein Privileg für mich, das alles so euch erzählen zu dürfen. Und auch, was ich auch noch erlebt habe, was über die Jahre immer mehr gewachsen ist. Ne, am Anfang, bei mir war es so, ich habe nicht durch die Bibel Jesus kennengelernt, sondern Jesus hat sich mir vorgestellt, persönlich, auch wenn ich ihn nicht sehen konnte. Und wir haben uns kennengelernt und dann habe ich die Bibel kennengelernt. Und ich habe immer mehr die Bibel lieben gelernt. Wirklich lieben gelernt. Die gefällt mir sehr gut. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Du kannst. Weißt du, es ist ja nicht bei jedem gleich. Wir sind ja alle unterschiedlich. Und Gott ist so gut, dass er nicht jeden gleich behandelt. Weißt du, es geht nicht um Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Nein, es geht um individuelle Behandlung. Gott wird dich vielleicht ganz anders führen, aber es wird gut sein für dich. Und ich möchte euch die Bibel ans Herz legen und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, über den ich gestaunt habe. Den hat der Prophet Jesaja geschrieben. Und als ich irgendwann mal begriffen habe, was das wirklich bedeutet, was da steht und wann es geschrieben wurde, habe ich gedacht, das gibt's nicht. Er schreibt eine Prophetie darüber, was passiert, als Jesus gekreuzigt wurde. Und er schreibt es in der Vergangenheit, wie als ob es damals schon gewesen wäre, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. So krass ist die Bibel. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen. Und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und jeder war auf seinem Weg, schreibt er. Jeder auf seinem Weg. Guck, stell dir vor, du bist auf deinem Weg ohne Gott. Okay? Und dein Weg sieht wahrscheinlich ziemlich anders aus als meiner. Aber wenn dein Weg ohne Gott ist, dann wird er genau dahin führen, wo mein Weg mich auch hingeführt hätte. Finsternis und Todesschatten. Schrecklich. Ich habe gemerkt, wir Menschen, wir tendieren. Ich habe ja, zum Beispiel bei mir war es so, wenn ich einen Junkie, also einen, der Heroin nimmt, gesehen habe, habe ich gesagt, bah, das ist ja das Letzte. Ich war bei meinem Dealer, habe mir Koks gekauft und habe gesehen, dass er Heroin raucht und habe gedacht, bah, ist das für ein Abschaum. Also du findest immer noch jemand, der schlechter ist als du und dann fühlst du dich gut. Na super. Was bringt dir das vor Gott? Du kannst so gut sein, wie du willst. Es wird nicht reichen. Vor einem Gott, der heilig ist. Stellt euch vor, Mose zum Beispiel. Mose war der Führer Israels, hat sich wirklich, die Bibel sagt, er war der demütigste Mann, der jemals auf Erden gewandelt ist. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ein Fehler und er durfte nicht ins gelobte Land. Was ist das für ein Gott? Das ist ein heiliger Gott. Ein heiliger Gott, der, egal wie klein deine Sünde zu sein scheint, was du denkst, dass sie klein ist, er kann damit nichts, keine Gemeinschaft haben. Er kann nicht mit Sündern zusammen sein. Und die Bibel sagt, dass irgendwie, das betrifft uns alle, dass keiner gerecht ist. Nicht einer. Puh. Irgendwie starker Tobak. Habe ich schon so manchen Menschen mitgereizt, das zu sagen. Aber ich sag's nicht, um jemanden zu reizen oder zu ärgern, sondern einfach, wenn wir uns auf der Ebene horizontal vergleichen, dann stimmt es. Natürlich gibt's Leute, die gut sind. Ja, will ich überhaupt nicht anzweifeln. Ne? Ich würde die ganzen karitativen Einrichtungen und so, natürlich machen die gute Sachen. Aber die Frage ist, wird es reichen, um sich vertikal zu vergleichen? Wird es reichen? Werden diese Leute ankommen können und sagen, ja, hier Gott, das haben wir für dich gemacht? Wird er sagen, ja, gut, reicht, passt? Nein, wird er nicht. Wird er nicht. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir irrten alle umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und dann denken wir an das, was der Johannes gesagt hat mit diesem, na, wer an ihn glaubt, bekommt das Anrecht, das Recht, Kind Gottes zu heißen. Dann sage ich, okay, Jesus hat meine Schuld getroffen und wenn ich an ihn glaube, bin ich auf einmal ein Kind Gottes. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht reizvoll? Ich kann euch sagen, mein Leben hört sich vielleicht an wie ein Film. Manche Sachen, die ich im Fernsehen sehe, denke ich, ja, so habe ich gelebt. Aber jetzt mit Jesus ist es ein wirklich erfülltes Leben. Sind nicht alle Probleme weg und manchmal kriege ich richtig einen auf den Deckel von ihm, weil ich es nötig habe. Aber es ist gut, es ist ein erfülltes Leben. Ein schönes Leben. Ein Leben, das sich lohnt, das sich wirklich lohnt. Und dazu will ich euch alle ermutigen, weil darüber nachzudenken, ob Jesus nicht im Leben fehlt, ob dir Jesus nicht im Leben fehlt, ob du wirklich vor einem heiligen Gott, der keine Sünde, ja, zum Beispiel, ich hatte mal ein Streitgespräch über Notlüge, ja, hat jemand gesagt, oh, ich habe für dich gelogen, habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht. Ja, es war eine Notlüge. Habe ich gesagt, tut mir leid, es gibt keine Notlügen. Lüge ist Lüge. Frag dich, wenn du diesen Maßstab kennst, kannst du ihm standhalten? Kannst du ihm standhalten? Es geht mir nicht darum, Angst zu machen oder irgendwas, sondern es geht mir eigentlich darum, zu ermutigen, sich retten zu lassen. Von jemand, der gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja? Es geht darum, dass Gott ewiges Leben anbietet, wenn du an Jesus glaubst. Nicht um irgendeine Hölle und Schwefelpredigt. Ich meine, manchmal ist das vielleicht angebracht. Aber eigentlich geht es darum, dass Gott so sehr geliebt hat. Guck mal zum Kreuz. Was ist da passiert? Das ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und die habe ich erlebt.